Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Der November geht. Am Sonntag ist nicht nur 1. Dezember, sondern auch gleich 1. Advent. Auf dem Arbeitsmarkt allerdings geht es weniger besinnlich zu als auf dem Weihnachtsmarkt. In Berlin sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Oktober nur leicht um 2000 Menschen. In Brandenburg blieb sie nahezu unverändert. Die Details fasst rbb24-Reporter Peter Klinke zusammen.
Die übliche Herbstbelebung ist auf dem Arbeitsmarkt schwach ausgefallen und dieser bundesweite Trend ist auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu spüren. So waren in Brandenburg Ende November rund 82.000 Menschen bei den Jobcentern als arbeitslos gemeldet. Das waren etwa 200 mehr als im Oktober, aber 4.200 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1%. In Berlin sei die Quote leicht um 0,1% gesunken, sagte die Sprecherin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Doreen Lies, dem RBB.
Wir haben in Berlin aktuell eine Arbeitslosenquote von 9,7% und wir haben ca. 205.000 Menschen, die bei uns in den Arbeitsagenturen und Jobcentern arbeitslos gemeldet sind. Das ist zum Vorjahr schon ein leichter Anstieg, aber immer noch moderat.
Gleichzeitig werden weiterhin viele Arbeitskräfte gesucht. So stieg beispielsweise in Berlin die Zahl der offenen Stellen um knapp 1.170 im Vergleich zum November vergangenen Jahres.
Wir haben in Berlin aktuell ca. 21.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen, die zu besetzen sind. Und besonders gesucht wird in der Verwaltung, aber auch im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen. In Brandenburg haben wir 22.500 offene Arbeitsstellen gerade. Und hier ist vor allem nachgefragt Arbeitskräfte im Baugewerbe, auch im Handel und ebenfalls in Gesundheitsberufen.
Einen Negativtrend sehen die Arbeitsmarktexperten bei der Beschäftigung von Menschen mit Handicap. Für sie hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtert. So lag deutschlandweit die Zahl der Arbeitslosen mit Behinderung im Oktober um fast 6 Prozentpunkte höher als noch vor einem Jahr. Mit Blick auf den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember appellieren die Arbeitsagenturen an die Unternehmen, diese Menschen bei der Personalsuche stärker einzubeziehen.
Auch Menschen mit Behinderung verfügen über Berufserfahrung und sind gut ausgebildet und können adäquate Leistungen erbringen wie Menschen ohne Einschränkungen.
Knapp 12.600 schwerbehinderte Menschen sind in der Region arbeitslos. Etwa die Hälfte von ihnen hat einen Berufsabschluss. Und mehr als 1.100 haben eine akademische Ausbildung.
Die Arbeitsmarktdaten für Berlin-Brandenburg, ausgewertet von Peter Klinke. In dieser Woche sind im Berliner Verkehr ein Fußgänger und ein E-Scooter-Fahrer gestorben. Die Zahl der Verkehrstoten stieg in der Stadt im Vergleich zum letzten Jahr deutlich an. RBB-Reporterin Lisa Splanemann berichtet.
Nach Daten der Polizei Berlin Stand Donnerstag liegt die Zahl der Verkehrstoten bei 51. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 33. Kirstin Zeidler, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer im GDV, Gesamtverband der Versicherer, beobachtet diese Entwicklung mit Sorge.
Wir hatten ja durch die Corona-Delle hier zum Glück einen Rückgang zu verzeichnen, aber diese Delle ist längst überholt. Wir sind wieder auf dem alten Niveau und sogar über 2019 hinaus. Also die Zahlen steigen leider wieder und das ist sehr, sehr besorgniserregend.
Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle in Deutschland ereignen sich laut Statistischem Bundesamt 2021 auf Landstraßen. Im Stadtverkehr ist die unüberschaubare Situation ein großes Problem. Fußgänger, Radfahrer und E-Scooter müssen im Straßenverkehr besser gesehen werden, fordert die Leiterin der Unfallforschung der Versicherer.
Wir haben einen vergleichsweise komplexen Straßenverkehr. Der ist eben doch besonders für Kinder und für Ältere überfordernd im Verständnis. Also wir bewegen uns täglich in diesem Straßenverkehr und wir haben vor allen Dingen für die verletzlichen Verkehrsteilnehmer, das sind die Fahrradfahrer und die Fußgänger, ein Problem, das wir beheben müssen. Es gibt etliche Situationen und Unfallschwerpunkte, die dafür sorgen, dass wir im Straßenverkehr leider sehr schlimme Unfälle erleben. Und da müssen wir ran, da muss was passieren.
Bundesweit zeichnet sich die Tendenz ab. Letztes Jahr waren in Deutschland 2.830 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen und damit 1,5% mehr als 2022, so das Statistische Bundesamt. Erklärtes Ziel der Politik ist es, Bis 2030 solle die Zahl der Verkehrstoten um 40% sinken. Es müsse dafür sehr viel passieren, ordnet Andreas Hölzel vom ADAC ein.
Wir haben einige Fahrassistenzsysteme, die jetzt seit Juli bei Neuwagen eingerichtet sein müssen. Da versprechen wir uns natürlich schon sehr viel, dass die Fahrzeugsicherheit einfach einen großen Beitrag leistet. Dann ist aber tatsächlich der Ausbau der Landstraßen ein wichtiger Punkt. Auch hier muss unter Umständen da und dort auch ein Tempolimit greifen, wo wirklich schwere Konflikte in der Vergangenheit schon passiert sind bei Verkehrsteilnehmern. Wir brauchen einen wirklich guten Ausbau der Radinfrastruktur.
Die Unfallforscher fordern ganz konkret für Fußgänger mehr Zebrastreifen oder Überwege in der Mitte der Straße und an diesen Übergängen ein Parkverbot für Autos. Für Radfahrer seien an Kreuzungen getrennte Ampelschaltungen notwendig.
RBB-Reporterin Lisa Splanemann.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Am kommenden Sonntag, am 1. Dezember, ist Welt-AIDS-Tag. In Berlin leben nach offiziellen Angaben rund 18.000 Menschen mit dem Virus. Eine davon ist Angelika, 61 Jahre, aus Lichtenberg. Vor 13 Jahren erlebt sie den großen Einschnitt. Damals ist Angelika 48 und im Wachschutz tätig. Sie fühlt sich schwach, kann nicht mehr laufen und bekommt Krämpfe. Nach einem Bluttest erfährt sie, dass sie HIV-positiv ist. Für sie, so sagt sie, brach in diesem Moment eine Welt zusammen.
Ich habe gesagt, warum ich? Wo habe ich mir das eingefangen? Das stelle ich mir heute noch die Frage. Wo habe ich mir diesen Virus eingefangen?
Seit der Diagnose helfen spezielle Medikamente, HIV zu unterdrücken. Trotzdem war Angelika erstmal so krank, dass sie nicht mehr alleine leben konnte. Vor 10 Jahren zog sie deshalb in ein Wohnhaus von der Initiative Zuhause im Kiez, die HIV-Patienten in Berlin betreut. Inzwischen kann sie wieder in einer eigenen Wohnung leben. Nach wie vor hat sie aber mit körperlichen und mentalen Beeinträchtigungen zu kämpfen, kann sich schwer konzentrieren. Aber ihre Zuversicht lässt sie sich nicht nehmen.
Ich bin irgendwie so ein bisschen wie so ein Stehaufmännchen. Mich kriegt man nicht klein. Dazu liebe ich mein Leben viel zu doll. Doch.
Die 61-Jährige bekommt Grundsicherung und Unterstützung im Alltag. Robert Prehn von der gemeinnützigen Initiative Zuhause im Kiez hilft ihr bei Behördenangelegenheiten und gibt ihr Sicherheit.
Das ist der neue Medikamentenplan?
Ja, habe ich ihn extra mitgebracht.
Mhm. Ja. Wie sind die Werte ausgefallen bei Ihnen?
Stabil, alles unter der
Nachweisgrenze. Ja, Helferzellen? Okay. Sind Sie zufrieden damit?
Ja.
Angelika kann inzwischen ein nahezu selbstständiges Leben führen. Sie ist eher eine positive Ausnahme, sagt Sozialarbeiter Robert Prehn.
Wir haben viele Menschen, die sehr krank zu uns kommen, die aber auch eine Suchterkrankung haben, die viele Jahre auf der Straße gelebt haben, Drogen konsumiert haben, auch in Haft gesessen haben. Und die auch eine andere Form von Betreuung auch brauchen.
2-3 Mal in der Woche macht Angelika sich auf den Weg in das Kiez-Restaurant Orangerie, in das Haus der Deutschen AIDS-Stiftung. Hier arbeitet sie ein paar Stunden und bereitet den Gastbetrieb mit vor. So kann sie sich noch ein bisschen etwas dazu verdienen. Aber
es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir mehr um die Beschäftigung. Dass man sich nützlich vorkommt. Und fühlt sich geschätzt für die Kleinigkeiten, die man macht.
Wenn Angelika im Haus ist, besucht sie auch immer den offenen Treff auf der Dachterrasse. Hier kann sie sich mit anderen chronisch Kranken austauschen und Mut fassen.
Ich genieße das Leben einfach in vollen Zügen. Mit allem, was dazugehört. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen.
Denn trotz HIV will Angelika auf nichts verzichten.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.
Von Bauen ist im Land Berlin derzeit nun wirklich wenig zu hören. Allüberall wird abgebaut. Sparhaushalt, Streichungen, Verschiebungen. In dem Umfeld erfreut so eine Meldung. Wir bauen. Wir bauen ein Haus für Straßenkinder, meldet der Verein Straßenkinder. Butze soll das Haus heißen, vom heutigen Richtfest in Lichtenberg berichtet Birgit Radatz.
Noch befindet sich die Butze, wie sie das siebenstöckige Haus direkt am S- und U-Bahnhof Lichtenberg getauft haben, im Rohbau. Isabel Baumann, Sprecherin beim Verein Straßenkinder e.V., zeigt trotzdem schon mal Spendern und Medienvertretern das Gebäude.
Wir haben uns das Erdgeschoss unten schon angeschaut. Da kommt später unsere Anlaufstelle für die Straßenkinder und Jugendlichen hin. Das heißt, sie können ankommen, sich aufwärmen, Handy laden, kriegen was zu essen und trinken. Ganz wichtige Angebote, um den Erstkontakt zu haben mit den Kindern und den Jugendlichen.
Wer sich entscheidet zu bleiben, kann entweder für eine Nacht mit oder ohne Haustier in einem der 40 abschließbaren Einzelzimmern unterkommen, erklärt Baumann. 30 Mitarbeitende sollen künftig in der Butze arbeiten und den wohnungslosen Jugendlichen auch bei bürokratischen Prozessen helfen, etwa den Personalausweis neu beantragen. Manche könnten auch bis zu 2 Jahre in der Butze wohnen, bis sie auf eigenen Beinen stehen. Vor dem Eingang hängt ein Richtkranz. Kinder und Jugendliche haben dort ihre Wünsche für sich und an das neue Haus aufgeschrieben. Sich sicher zu fühlen ist ein Grundbedürfnis, das auch der 19-jährige Milan kennt.
Auf der Straße schlafen ist gefährlich. Man kann angezündet werden, verschlagen werden oder verprügelt, sagen wir es mal so. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, dass es Leute gibt, die das spenden, dass wir da auch einen sicheren Ort haben können.
Seit 2 Jahren schlägt er sich auf der Straße durch. Zu Hause gab es ständig Krach, erzählt er. Im Krankenhaus fühlte er sich ebenfalls nicht gut aufgehoben. Durch einen Freund kam er in Kontakt mit dem Verein Straßenkinder e.V., der die Butze künftig leiten wird. Das Projekt ist der Beweis, dass es geht, neuen Wohnraum auch für die Schwächsten der Gesellschaft zu schaffen. 21 Millionen Euro kostet allein das Bauvorhaben. Das Geld kommt unter anderem von großen Medienstiftungen sowie der Birgit und Thomas Rabe Stiftung. Der Berliner Senat hat kein Geld dazu gegeben, muss der zuständige Staatssekretär Falko Lieke zugeben.
Wir wollen uns hier auch einbringen. Wir müssen noch 1-2 Punkte besprechen, wie wir das unterstützen können. Aber ideell auf jeden Fall und alles andere verhandeln wir ja gerade.
Lieke spielt damit auf die zuletzt massiven Haushaltskürzungen in Berlin an. Das Ziel, bis 2030 die Obdachlosigkeit in Berlin abzuschaffen, gab man von Senatsseite letztlich auf. Der Verein Straßenkinder zählt jedoch jedes Jahr 500 Kontakte mit betroffenen Jugendlichen. Meist schaffe man es, 10% von ihnen dauerhaft von der Straße wegzubekommen. Anfang 2026 dann soll das Haus in Lichtenberg fertig sein. Für die 18-jährige Mary kommt es zu spät. Sie hat seit 3 Jahren keinen festen Wohnsitz, aber nun endlich eine Wohnung in Aussicht, erzählt sie.
Ich freue mich für jeden, der da drin wohnen wird, irgendwann. Also in meiner Zeit hätte ich es mir gewünscht, sowas zu haben, aber für alle anderen viel Glück.
Richtfest für das Straßenkinderhaus Butze in Berlin-Lichtenberg. Darüber berichtete rbb24-Reporterin Birgit Radatz. In Brandenburg soll die Bundeswehr Raketen vom Typ Arrow 3 stationieren. Im Fliegerhorst Holzdorf an der Grenze zu Sachsen-Anhalt genau. Das bringt einen BSW-Abgeordneten im neuen Landtag dazu, die angebahnte Koalition mit der SPD abzulehnen. Sven Hornhauf, heißt er, will dem Ministerpräsidentenkandidaten Dietmar Woidke seine Stimme verweigern. Und das gegen den Widerstand sogar von BSW-Chefin Sarah Wagenknecht. Diese Arrow 3, erkennt sie, sind keine Angriffswaffen. Es ist ein israelisches Raketenabwehrsystem. Hauptstadtkorrespondent Philipp Manske war heute in Brandenburg am Fliegerhorst Holzdorf.
Vom brandenburgischen Holzdorf aus will die Bundeswehr im Ernstfall Deutschland vor beispielsweise russischen Raketen schützen. Im Moment laufen die Arbeiten an dem Abwehrsystem streng geheim natürlich. Die Kritik des Bündnis Sarah Wagenknecht an dem Schutzschild hört auch der Holzdorfer Kommandeur Carsten Olf. Doch der Oberst zeigt sich demonstrativ gelassen.
Also für die Soldatinnen und Soldaten nehme ich das nicht wahr, dass das wirklich eine Rolle spielt. Klar, ich selber als Standortältester, wenn ich in den Gesprächen auf kommunaler Ebene unterwegs bin, dann nehme ich das natürlich schon wahr. Aber hier für den Standort gesprochen, wir freuen uns auf die neuen Waffensysteme.
Holzdorf ist der erste Bundeswehrstützpunkt, der das Arrow-System bekommt. 4 Milliarden Euro teuer soll es in der Lage sein, feindliche Raketen in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern aus einer Entfernung von bis zu 2400 Kilometern, also sehr früh, bekämpfen zu können. Dass Arrow wirkungslos sei gegen russische Raketen, wie von Sarah Wagenknecht behauptet, kommentiert Oberst Dennis Krüger, der das System für die Bundeswehr einführt, so.
Also die Leistungsfähigkeit dieses Waffensystems, was ja in Israel auch eingesetzt wird, ist sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden.
Immerhin will die Bundeswehr den Fliegerhorst zum größten Luftwaffenstützpunkt Ostdeutschlands ausbauen, knapp 50 Transporthubschrauber stationieren und Personal aufstocken von 2.000 auf bis zu 3.000 Bedienstete. Nochmal Kommandeur Oberst Carsten Euf.
Ich hoffe, dass mit der Entwicklung des Standortes auch eine Entwicklung in die Region hineingeht und auch vielleicht auch sogar hineinstrahlt.
Im nächsten Jahr soll das Raketenabwehrsystem einsatzfähig sein. Die ersten Hubschrauber sollen 2027 nach Holzdorf kommen.
Philipp Manske vom Fliegerhorst Holzdorf. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.